Es kam aber nun auch die römisch-militärische Deputation bei uns an. Und deren Anführer überreichte mir ein Bittschreiben von Seiten des Oberanführers und Kommandanten dieses Forts, worin dieser mich um alles Menschenheiles willen bittet, von dem Vorgefallenen keine Notiz zu nehmen und die Gesellschaft dahin zu stimmen, dass sie es niemandem erzähle, was da vor sich gegangen sei, da ihm solches Schaden und daneben aber dennoch niemandem einen Nutzen brächte. Es werde aber allen mehr von Nutzen sein als zum Schaden, so sie sich ihn als den Oberbefehlshaber Roms lieber zum Freunde als zum Feinde machen. Auch Jairut soll schweigen. Und er soll die Versicherung haben, dass er künftighin Ruhe in seinem Hause haben wird. Im Übrigen aber bitte er mich, dass ich ihn in seiner Residenz besuchen möchte, denn er hätte mit mir ganz heimliche und wichtige Dinge zu besprechen. Ich erwidere darauf dem Überbringer des Schreibens: Sage du deinem Gebieter, dass es ihm werden solle, um was er gebeten hat. Aber in seine Residenz werde ich dennoch nicht kommen, wolle er aber mit mir reden über geheime, wichtige Dinge, so solle er mich am Eingangstore dieses Fleckens erwarten, und ich werde es ihm kundtun, um was es sich handelt, darüber er mit mir sprechen möchte. Auf solche Worte entfernt sich der Deputierte mit dessen Begleitung und hinterbringt seinem Gebieter alles, was er von mir vernommen hat. Und dieser begibt sich sogleich mit seinen auserlesensten Unterbefehlshabern an das Tor des Fleckens und erwartet mich. Jairut aber fragt mich, ob der Einladung wohl zu trauen wäre, denn er kenne die große Schlauheit dieses Oberbefehlshabers, der ein Oberster sei. Dieser habe schon viele auf diese Art und Weise in die andere Welt befördert. Sage ich: Lieber Freund, ich kenne ihn auch, wie er war und wie er nun ist. Die Jünglinge haben ihm einen unvertilgbaren Respekt eingeflößt. Er hält sie für Genien und mich für einen Sohn seines Gottes Jupiter und möchte nun von mir erfahren, was da an der Sache ist. Ich aber weiß es schon, was ich ihm sagen werde. Damit begnügt sich Jairut, und wir kommen an das Tor, an dem uns der Oberste mit seinen Offizieren schon erwartet. Er tritt sogleich hervor, grüßt mich freundlich und will mich sogleich befragen über sein Anliegen. Ich aber komme ihm zuvor und sage zu ihm: Freund, meine Diener sind keine Genien und ich durchaus kein Sohn deines Zeus. Und nun weißt du alles, was zu wissen und von mir zu erfragen du dir vorgenommen hast. Der Oberste, erstaunt darüber gewaltigst, dass ich ihm das sogleich offen zu erzählen wusste, was er in sich bloß gedacht, doch davon niemanden in Kenntnis gesetzt hatte. Als er also sich eine Weile wundert, da fragt er mich noch einmal und sagt: So du das nicht bist, so sage mir denn, wer und was du und deine Diener denn so ganz eigentlich sind. Denn mehr als bloß gewöhnliche Alltagsmenschen seid ihr in jedem Falle. Und es wäre mir angenehm, euch die gebührende Ehre erweisen zu können, sage ich. Ein jeder Mensch, der redlich und ehrlich fragt, ist auch einer gleichen Antwort wert. Du hast mich nun ehrlich und redlich gefragt und sollst darob auch eine gleiche Antwort erhalten. Und so höre denn. Ich bin fürs Erste das und der, der ich nun vor dir stehe, nämlich ein Mensch. Es gibt nun zwar viele auf der Erde, die all so aussehen wie ich, aber Menschen sind sie darum doch nicht, sondern bloß nur Menschenlarven. Je vollendeter aber ein wahrer Mensch ist, desto mehr Macht und Kraft liegt in seinem Erkennen und wirkungsreichen Wollen, sagt der Oberste. Kann ein jeder Mensch also vollkommen werden, wie du, sage ich. Oh ja, so er das tut zu seiner Vollendung, was ich lehre, sagt der Oberste. So lass hören deine Lehre, und ich will danach tun und leben, sage ich. Die Lehre wohl könnte ich dir geben, aber sie würde dir wenig nützen, weil du nicht danach leben würdest. Denn solange du das bist, als was du hier von Rom aus bestellt bist, kann dir meine Lehre nichts nützen. Du müsstest denn alles verlassen und mir nachfolgen. Ansonst es dir unmöglich wäre, meiner Lehre nachzuleben, sagt der Oberste. Ja, das ginge wohl sehr schwer. Aber dessen ungeachtet könntest du mir ja doch einige Hauptgrundsätze deiner Lehre kundtun. Denn ich besitze schon mancherlei Kenntnisse in verschiedenen Dingen und bin darin wohl verständig. Warum sollte ich nicht auch von deiner Lehre irgendeine Kenntnis erhalten? Vielleicht kann ich sie doch in irgendeine Ausübung bringen, sage ich. Mein Freund, wenn aber meine Lehre eben darin besteht, dass mir jemand folge, ansonsten eher in das Reich meiner Vollendung nicht eingehen kann, wie wirst du sie dann bei dir in Anwendung bringen? Sagt der Oberste. Das klingt zwar sehr seltsam, aber doch mag daran etwas gelegen sein. Lass mich darum ein wenig darüber nachdenken. Der Oberste denkt eine Weile nach und sagt dann: Meinst du da eine persönliche oder im Grunde des Grundes nur eine moralische Nachfolge? Sage ich. Die persönliche Nachfolge, wo sie möglich ist, im steten Verbande mit der moralischen, ist ganz natürlich die um vieles vorzüglichere. So aber die persönliche Nachfolge vermöge einer Amtsstellung, die auch sein muss, unmöglich ist, dann genügt auch eine gewissenhaft moralische. Aber das Gewissen muss mich in der Liebe zu mir und allen Menschen und daraus die reinste Wahrheit zum Grunde des Grundes haben. Ansonst die allein moralische Nachfolge geistig tot wäre. Verstehst du das? Sagt der Oberste. Das ist dunkel. Wenn aber also, was soll ich dann mit allen meinen schönen Göttern machen? Meine Urahnen haben an sie geglaubt. ist es recht, dass ich dem Glauben solch meiner Ahnen treu bleibe, oder soll ich an den Gott der Juden zu glauben anfangen?«